Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und besonders die, die zum ersten Mal da sind heute. Wir stehen immer noch in Gottes Sturmrede. Hiob 38. Gott spricht aus dem Sturm zu Hiob und er redet über die Schöpfung. Stellt Hiob insgesamt mehr als 80 Fragen, die deutlich machen, wie klein wir Menschen sind und wie groß Gott ist. Wir sind letztes Mal gekommen bis Kapitel 38, Vers 16. Jetzt kommen wir zu Vers 17. Aber darf ich bitten, Sven, nochmals von Vers 16 an zu lesen. Und zwar jetzt mal bis Vers 21.
Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt? Wurden dir die Pforten des Todes enthüllt und sahst du die Pforten des Todesschattens? Hast du Einsicht genommen in die Breiten der Erde? Sage an, wenn du es alles weißt. Welches ist der Weg zur Wohnung des Lichts und die Finsternis, wo ist ihre Stätte? Dass du sie zu ihrer Grenze hinbringen könntest und dass du die Pfade zu ihrem Haus kenntest. Du weißt es ja, denn damals wurdest du geboren und die Zahl deiner Tage ist groß.
Danke. Wir haben also letztes Mal diese erstaunliche Frage angeschaut. Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen? Hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt? Und wir haben gesehen, dieses Phänomen, dass es Quellen im Meer gibt, in den Ozeanen, ist eine Entdeckung, die erst wirklich mit menschlichen Augen zum ersten Mal gesehen wurde, 1979. Aber vor Jahrtausenden spricht das Wort Gottes über diese Quellen im Meer. Und früher, man wusste nicht, was das ist. Und ich habe letztes Mal auch Bilder gezeigt von diesen Quellen, man sagt hydrothermale Quellen der Tiefsee. Oder man hört manchmal auch den Ausdruck schwarze Raucher und weiße Raucher. Weil das, was die Quellen ausstoßen mit vielen Elementen drin aus dem Erdinnern, bewirkt dann, dass gewisse Quellen ebenso als Quellen mit einem schwarzen Rauch oder Quellen mit einem weißen Rauch erscheinen. Ein gewaltiges Phänomen. Eben, aber dazu musste man bis an den Meeresgrund gehen. Hier sehen wir eine Darstellung der Erde, wo man etwas sieht von den verschiedenen Platten der Erdkruste. Und zwar, hier auf dem Bild sieht man sehr schön, da wo die zwei Platten, Nordamerika und Europa, zusammenkommen, in der Mitte des Atlantiks. Das ist der mittelatlantische Rücken. Das ist ein riesiges Gebirge, das sich da durch den Ozean hindurch geht und auch zwischen der südamerikanischen und afrikanischen Platte. Und da kommen diese Platten also nahe zueinander hin. Und das ist die Region, wo man solche hydrothermalen Quellen der Tiefsee findet. Also verbunden auch mit vielen Orten von untermeerischen Vulkanen. Und nicht nur hier, sondern auch in den anderen Ozeanen. Da, wo solche Platten der Kruste zusammenkommen oder sich auch übereinander verschieben, sodass die eine runtergedrückt wird in den Mantel. Das sind diese Regionen. Aber wir haben letztes Mal auch gesehen, in 1. Mose 8 und 1. Mose 7 lesen wir ja über die Hauptquelle des Wassers in der Sintflut. Und da liest man auch von Quellen der Tiefe. Aber ich habe das letzte Mal nicht speziell noch gesagt. Der Ausdruck in 1. Mose 7, Vers 11, ist nicht der gleiche wie in Hiob 38. Lesen wir da Kapitel 7, Verse 10 und 11, bitte.
Und es geschah nach 7 Tagen, da kamen die Wasser der Flut über die Erde. Im 600. Lebensjahr Noahs, im 2. Monat, am 17. Tag des Monats, An diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe und die Fenster des Himmels öffneten sich.
Ja, alle Quellen der großen Tiefe. Tiefe, das habe ich auch erklärt in den vergangenen Malen. Das hebräische Wort Tehom meint eine rauschende, tiefe Wassermenge von Ozeanen. Aber hier eben diese Quellen der großen Tiefe, die da aufgebrochen sind, und das waren nebst dem Wasser von oben eben die Hauptquelle, die dazu geführt hat, dass der ganze Planet mit Wasser überflutet worden ist. Und dieser Ausdruck hier, Quelle, ist ein anderer. Das ist das Wort Mayan, und in Hiob ist es das Wort, das auch Quelle bedeutet, aber ganz anderes Wort, Nevech, das bedeutet auch etwas, das sprudelt, kann man so übersetzen, sprudelnde Quelle, aber eben nicht das gleiche Wort. Und diese Quellen der Tiefe haben wir letztes Mal erklärt mit diesen riesigen Wassermengen, die sich im Mantel des Erdinnern befinden. Das ist eine Entdeckung der letzten Jahre, wo das ganz klar geworden ist, in riesigen Mengen. Also mindestens vermutet man, so viel wie heute Wasser im Ozean ist, befindet sich im Mantel drin. Und es gibt andere, die vermuten sogar ein Mehrfaches. Das sind alles Schätzungen und Spekulationen. Aber dass es also dieses Wasser gibt, ist heute klar. Und das erklärt eben, was das bedeutete, diese Quellen der großen Tiefe, dass da bei diesen Platten, wo sie zusammenkommen, da sind die unterseeischen Vulkane ausgebrochen und auch da ist dieses Wasser dann reingekommen in die schon bestehenden Ozeane, und das führte schließlich zur völligen Überschwemmung der Erde. Und wichtig also, diese Quellen in der Sintflut, die wurden geschlossen, nachdem alles vorüber war, nämlich in Kapitel 8, Vers 2 von 1. Mose.
Und die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels wurden verschlossen und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt.
Jawohl. Also, das wurde abgeschlossen. Es ist also nicht so, dass jetzt ständig aus dem Mantel neues Wasser da in die Ozeane käme. Aber eben ein anderes Phänomen sind diese hydrothermalen Tiefseequellen, die heute noch sprudeln. Und die sogar ein Kreislaufsystem bilden. Also Wasser, das aus dem Ozean in die Kruste hinabgeht und dann wieder aus der Kruste hochkommt. Und das müssen wir eben darauf beziehen. Hiob lebt in der Zeit nach der Sintflut. Die Quellen der Tiefe nach 1. Mose 8 waren geschlossen. Aber diese Quellen, die sprudeln heute. Und darum sagt Gott, bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt. Aber der nächste Vers, wurden dir die Pforten des Todes enthüllt und sahst du die Pforten des Todesschattens. Das müssen wir jetzt wieder im Zusammenhang sehen mit diesen, man kann sagen, sehr gefährlichen Orten, da wo die Platten aufeinander kommen. Da haben wir gewissermaßen die Quelle von Wasser, die zum Tod der gesamten Menschheit geführt hat. Mit Ausnahme von Noah und seiner Familie. Und darum wird das hier in einem Zug genannt, zuerst die Quellen des Meeres, da in den Gründen der Tiefen, und gleich wurden dir die Pforten des Todes enthüllt. Das sind die Pforten des Todes, die dazu geführt haben, dass die ganze Menschheit vernichtet wurde. Und wo im Neuen Testament finden wir einen ganz, ganz ähnlichen Ausdruck wie hier, Pforte des Todes, Pforten des Todesschattens.
Die Pforten des Todes sollen sie nicht überwinden.
Ja, genau.
Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten...
Ganz genau, Matthäus 16, wo der Herr Jesus zum ersten Mal in den Evangelien über die Gemeinde spricht, die ja im Alten Testament ein Geheimnis war. verborgen in Gott, sagt Epheser 3. Und da enthüllt der Herr Jesus dieses Geheimnis im Klartext, indem er das Wort Ekklesia, Gemeinde, verwendet. Im Grundtext von Matthäus. Matthäus 16. Und zwar liest du Vers 18.
Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen, und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen.
Ja, eine wunderbare Verheißung. Die Gemeinde wird gebaut, aber so solid auf dem Fundament des Felsens, sodass die Pforten des Todes, die Pforten des Hades, die Gemeinde nie werden vernichten können. Also die Pforten des Hades haben die Menschheit damals vernichtet in der Sintflut. Aber der Herr Jesus sagt in Bezug auf die Gemeinde, was auch kommen mag, die Gemeinde wird nie untergehen. Und wenn wir zurückschauen auf 2000 Jahre Geschichte der Christenheit, Satan hat ständig versucht, die Gemeinde zu vernichten. Wenn wir denken an die ersten 3 Jahrhunderte durch das Römische Reich, da gab es besonders unter 10 Kaisern ganz massive Christenverfolgungen, aber die Zahl der Christen wurde noch größer, weil das Zeugnis der Märtyrer so überzeugend war. Aber die Kirchengeschichte geht weiter durch die Jahrhunderte danach und es gab noch schrecklichere Verfolgungen, als was die Römer angerichtet hatten. Und trotzdem, die Gemeinde konnte nie untergehen. Und die meisten Märtyrer sind in welchem Jahrhundert gestorben? Zahlenmäßig. Ja, im letzten, im 20. Jahrhundert. Im 21. Jahrhundert, da sind erst 21 Jahre ablaufen. Aber es werden natürlich noch viel, viel mehr werden. Man kann also sagen, 20. und Beginn des 21. Jahrhunderts, da sind die meisten Märtyrer umgebracht worden. Und zwar hauptsächlich durch die Kommunisten. Also durch die kommunistische Verfolgung in der Sowjetunion, in den osteuropäischen Satellitenstaaten, dann eben auch Nordkorea und so weiter. Da, wo der Kommunismus geherrscht hat, da gab es typischerweise Unterdrückung und Verfolgung der Christen. Und die zweite Hauptquelle? Der Islam. Ja. Der Islam, der im 20. Jahrhundert neu erwacht ist, in seiner Überzeugung der Überlegenheit, hat dazu geführt, dass so viele Christen umgebracht worden sind in den vergangenen Jahrzehnten. Aber der Herr hat verheißen, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Es war nie möglich und es wird nie möglich sein, dass die Gemeinde eben weltweit zerstört werden kann. Der Herr ist die Garantie. Er sagt ja zu Petrus, du bist Petrus, im Griechischen steht Petros, ein Stein, und dann sagt er, und auf diesen Felsen. Was steht da im Griechischen für ein Wort? Petra. Also ein anderes Wort. Also die Auffassung der römischen Kirche, Petrus sei der Fels und das Fundament der Kirche, ist vollkommen falsch. Denn der Bibeltext sagt, du bist Petros, das bedeutet ein Stein, ein Baustein. Und auf diese Petra, und man muss wissen, in 1. Petrus 2 verwendet Petrus das Wort Petra für Jesus Christus, der dort als Fels bezeichnet wird. Das Wort Fels in 1. Petrus 2 bezieht sich auf den Herrn Jesus. Und gerade in den Versen davor hat Petrus dieses wunderbare Bekenntnis abgelegt, Matthäus 16,16. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da sagt der Herr Jesus, und du bist Petros, ein Baustein. Und auf diesen Felsen, den du gerade vorhin erwähnt hast, Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, werde ich meine Gemeinde bauen. Im Psalm 18 steht, dass nur der Herr ein Fels ist. Niemand anders. Also ein Mensch kann gar nicht ein Fels sein. Nur Gott. Und hier geht es eben um Gott, den Sohn, der dieser Fels ist. Und der Herr Jesus baut also die Gemeinde auf sich, dem feststehenden Fundament, und gibt die Verheißung, die Pforten des Hades werden die Gemeinde nie überwältigen, vernichten. Ja, dann gehen wir weiter. Lies du nochmals in Hiob 38, Vers 18.
Hast du Einsicht genommen in die Breiten der Erde? Sage an, wenn du es alles weißt.
Ja, wir haben gesehen, wie Gott schon ab Vers 4 über die Erschaffung der Erde gesprochen hat und über ihre Maße und so weiter. Und jetzt sagt Gott, und nebst dem, dass ich dich hier frage, bist du zu den Quellen gekommen? Hast du die Gründe der Meerestiefe durchwandert? Stellt Gott jetzt die Frage. Und hast du Einsicht genommen in die Ausdehnung, in die Breiten der Erde? Und an dieser Stelle ist es interessant, dass Hiob ausgerechnet an dem sogenannten Fadengrat wohnte. Wahrscheinlich nicht so ein bekannter Ausdruck, Fadengrat. Das ist ein neuerer Ausdruck, der aber an Bekanntheit gewinnt. Da hat sich nämlich jemand, der so in Geografie verbissen war, hat sich einer die Frage gestellt, wo findet man die längste Linie von zusammenhängendem Festland, dass man in einer Linie miteinander verbunden ist. Und das ist genau diese Linie hier. Die beginnt also in Westafrika, in Greenville, in Liberia, und die zieht sich dann bis nach Xitangchen in China. Und die geht genau da durch das Land Israel hindurch, sieht man da. Also es ist eine Linie, die 13.589 Kilometer lang ist. Es gibt nirgends eine gerade Linie auf den Kontinenten, die länger wäre als diese Linie. Und das Erstaunliche ist, eben das beginnt da in Westafrika, geht dann durch die Sahara-Wüste, wie man hier auf dem Bild sieht. Und zwar ist das die größte Wüste, die es gibt auf der Erde. Und dann geht es weiter, da durchs Land Israel. Und das ist die tiefste Senke der ganzen Welt. Nämlich das Tote Meer mit 400 Metern. Das ist der tiefste Punkt des Planeten. Und dann geht das aber eben durch weitere Gebiete hindurch, auch in die Region der höchsten Berge von Pamir und Himalaya. Und weiter insgesamt eben durch Regenwälder, durch Savannen, Steppen, Wüsten und fruchtbare Ebene. Die ganze Linie zieht sich über 9 Zeitzonen hinweg und geht durch 18 Länder und Territorien. Also wirklich ganz phänomenal. Und ich sage nicht, wenn Gott sagt, hast du Einsicht genommen in die Breiten der Erde, dass jetzt nur gerade eben dieses Fadengrat gemeint ist. Sondern es geht überhaupt um die Frage, hast du Einsicht genommen in die Ausdehnung der Erde? Aber es ist erstaunlich, dass ausgerechnet das Land Uz, das wir ja damals, als wir Hiob begannen zu studieren, erklärt haben, befindet sich in dem Gebiet, das später in der Bibel Edom genannt wird, also heutiges Südjordanien. Ganz nahe da, eben vom Toten Meer, wo diese Linie sich durchzieht. Und Hiob wusste natürlich gar nichts davon. Ja? Und die meisten Menschen, auch heute, die dort wohnen, wüssten nicht, dass sie ausgerechnet am Fadengrat wohnen. Ja. Aber darum ist es so interessant, Gott sagt, hast du Einsicht genommen? Sage an, wenn du es alles weißt. Und dann kommt wieder eine ganz erstaunliche Frage, die uns zur Schöpfung der Erde zurückführen. Lies nochmals Vers 19 und 19 bis 21.
Welches ist der Weg zur Wohnung des Lichts und die Finsternis? Wo ist ihre Stätte? Dass du sie zu ihrer Grenze hinbringen könntest und dass du die Pfade zu ihrem Haus kenntest. Du weißt es ja, denn damals wurdest du geboren und die Zahl deiner Tage ist groß.
Ja, also Gott fragt nach dem Weg zur Wohnung des Lichts, zum Ursprung des Lichts. Und Gott stellt auch die Frage, wo ist die Stätte der Finsternis? Und warum können wir sagen, da geht es wieder zurück zur Schöpfung? Weil Gott hier sagt in Vers 21, du weißt es ja, denn damals wurdest du geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Also es geht um einen bestimmten Zeitpunkt, wo dieses Licht aus seiner Wohnung gekommen ist und geleuchtet hat. Lesen wir 1. Mose, den ersten Schöpfungstag. Und zwar lesen wir die Verse 1 bis 5 zusammenhängend.
Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, erster Tag.
Ja, also dieses Licht ist geheimnisvoll. Wenn Gott sagt in Vers 3, es werde Licht, und es ward Licht. Denn uns ist ja klar, das war nicht das Sonnenlicht. Warum wissen wir das?
Weil er es erst am dritten Tag gemacht hat, die Sonne.
Weil die Sonne ja erst am vierten Tag erschaffen worden ist. Ja, können wir das gleich lesen, damit jeder das sieht? Verse 14 bis 19.
Und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren, und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es wurde so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, dass sie auf die Erde leuchten und dass sie am Tag und in der Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag.
Also hier wird klar, das große Licht, die Sonne, das kleine Licht,
der Mond
und die Sterne. Aber das kommt erst am vierten Tag. Man fragt sich, warum? Natürlich, Gott hätte das alles anders machen können. Und er hätte auch nicht 7 Tage gebraucht. Er hätte alles auf einen Schlag machen können. Aber in allem, was Gott tut, verkündigt er etwas, eine Botschaft. Und es ist ganz interessant, dass das Wort Werk für die Schöpfung in 1. Mose 2, Vers 2, kannst du das mal noch lesen? Da wird zusammengefasst, Vers 1 und 2.
So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte.
Ja, genau. Das Wort Werk, Melacha auf Hebräisch, ist verwandt mit einem Wort, das bedeutet Botschaft. Ganz eng verwandt wird das Wort Botschaft verwendet in Haggai 1, Vers 13. Und die Wurzel La'ach von Melacha bedeutet eben verkündigen. Das heißt also, Gottes Werk verkündet etwas, enthaltet eine Botschaft. So wie das Psalm 19 dann auch ausdeutet, die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seine Hände Werk. Und also alles, was Gott macht, hat eine Botschaft, hat eine Aussage. Und das gilt für jeden der Schöpfungstage. Und nun, dieses Detail wollen wir anschauen. Warum hat Gott am ersten Tag nicht die Sonne benutzt, um Licht zu geben, sondern ein geheimnisvolles Licht? Wir werden gleich sehen, was das bedeutet und wie wichtig diese Botschaft gerade für das Volk Israel war. Aber zuerst, woher kam das Licht? Es ist eigentlich dasselbe Licht, das der Apostel Paulus, damals noch Saulus, erfahren hat bei seiner Bekehrung. Können wir das kurz aufschlagen in Apostelgeschichte? Apostelgeschichte 22,6, wo Paulus selber seine Bekehrung berichtet. Er war ja auf Christenverfolgung vor den Toren von Damaskus um die Mittagszeit. Liest du, Sven?
Es geschah mir aber, als ich reiste und mich Damaskus näherte, dass mich gegen Mittag plötzlich ein großes Licht aus dem Himmel umstrahlte.
Ja, und dann fällt Saulus zu Boden. Ein großes Licht aus dem Himmel. Und zwar um die Mittagszeit. Und wenn wir dazu noch aufschlagen, Kapitel 26, wo Paulus noch einmal seine Bekehrung berichtet, da lesen wir Verse 12 und 13.
Als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den hohen Priestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, die mit mir reisten, umstrahlte.
Ja, also dieses Licht war heller als die Sonne zur Mittagszeit vor Damaskus. Und das will etwas heißen. Das Licht in Syrien, überhaupt im Nahen Osten, ist natürlich ganz anders als das Licht, wie wir das in der Schweiz oder in Deutschland erleben. Es ist viel heller. Und eben die Mittagssonne von Damaskus und ein Licht, das heller ist als die Sonne. Das war das Licht, das Paulus da gesehen hat bei seiner Bekehrung. Und jetzt müssen wir noch einen Schritt machen und 2. Korinther 4 aufschlagen. Da erklärt Paulus, wie eine Bekehrung geschieht. Bei jedem Menschen, der sich bekehrt. Er ist in der Finsternis. Genauso wie die Erde in 1. Mose 1, Vers 2 in der Finsternis war. Und die Erde war oder wurde Wüstheit und Leere. Tohu wa wohu. Und Finsternis lag über der Tiefe. Tehom, die rauschende Ozeantiefe. Und der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Und dann sagt Gott, es werde Licht. Und jetzt lesen wir dazu 2. Korinther 4, Vers 3 bis 6.
Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi.
Jetzt sehen wir, Vers 6 nimmt Paulus Bezug auf 1. Mose 1, Vers 3. Dieser Gott, der damals gesagt hat, Yehi Or, es werde Licht, Vayhi Or, und es ward Licht. Dieser selbe Gott ist es, der in unsere finsteren Herzen, die durch Satan verblendet, verfinstert waren, wie wir gelesen haben, da hat er mit dem Evangelium, mit dem Lichtglanz des Evangeliums, in diese dunklen Herzen hineingestrahlt. Und da sehen wir, er macht also eine Übertragung, die Erde in der Finsternis und dann dieses göttliche Licht. Und er konnte das natürlich sagen, weil er genau dasselbe wirklich physisch erlebt hatte. Dass bei seiner Bekehrung ein Licht vom Himmel kam, das den Glanz der Sonne übertrifft. Und das war der Moment, wo er aus der Dunkelheit und Verblendung und der Finsternis herauskommen konnte und das Evangelium von Jesus Christus verstehen konnte. Und jetzt kommen wir also dem näher. Was war denn das für ein Licht und woher kam dieses Licht? Schlagen wir auf Daniel 2. Da haben wir ein Gebet von diesem weisen Propheten. Und da lesen wir Vers 22. Des Zusammenhangs wegen, ab Vers 20.
Daniel hob an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Und er in der Zeiten und Zeitpunkte setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht.
Ja, da haben wir es. Bei ihm wohnt das Licht. Und dazu könnten wir noch nehmen 1. Timotheus 6, Vers 16, wo es heißt, von Gott, der ein unzugängliches Licht bewohnt. Also das Licht aus der Gegenwart Gottes kam, leuchtete in die Finsternis der Erde hinein und Gott schied das Licht von der Finsternis. Wie muss man sich das vorstellen? Ja?
Ja, in Offenbarung 21 am Schluss wird er ja wieder so leuchten.
Ja, in Offenbarung 21, was meinst du, wird Gott wieder leuchten?
Da gibt es auch keine Sonne, keinen Mond.
Im neuen Jerusalem gibt es keine Sonne, denn eben die Herrlichkeit Gottes wird die Stadt erleuchten und ihre Lampe ist
das Lamm.
Das Lamm. Ja, auf Englisch, the lamp is the lamb. Ja, da ist es sogar ein Wortspiel. Ja, also der Herr Jesus ist das Licht im neuen Jerusalem, genau. Und jetzt eben erfahren wir aus Daniel 2, 22, Gott wohnt im Licht, 1. Timotheus 6, 16, bewohnt ein unzugängliches Licht, aber dieses Licht hat da hineingeleuchtet und dann haben wir gelesen in 1. Mose 1, Gott schied das Licht von der Finsternis. Und das ist ein bisschen schwierig. Was ist da genau geschehen beim Scheiden? War das irgendwie zuerst so ein gräulicher Zustand und dann wurde ganz klar Licht und ganz klar Finsternis? Nein. Das Wort Hivdil, scheiden, kann bedeuten physikalisch etwas trennen, scheiden. Aber das wird auch verwendet im Hebräischen für Begriffe unterscheiden. Und da ist es genau so. Gott nennt nämlich das Licht Tag, ja, und die Finsternis nennt er Nacht. Also er gibt Namen, er legt Begriffe fest, die man klar unterscheiden muss. Und das ist etwas ganz Wichtiges, denn wir leben in einer Zeit, in der besonders im Zusammenhang mit der sogenannten Political Correctness, da werden Begriffe umgedeutet. Mhm. Und sie bedeuten nicht mehr dasselbe, was sie früher bedeutet haben. Und das ist eine wichtige Technik der Verführung, indem man, und der Lüge, indem man Begriffe umdeutet. Und darum lesen wir auch in Jesaja 5, wehe denen, die dem Licht Finsternis sagen und der Finsternis Licht. Also Gott macht es uns vor in der Schöpfung. Wir müssen die Dinge benennen mit Begriffen und sie klar unterscheiden. Denn sobald wir die Begriffe nicht mehr klar unterscheiden, zum Beispiel auch der Begriff Mann, Begriff Frau, ja, wenn man das nicht mehr unterscheidet, dann können wir nicht mehr richtig denken. Ja, analytisches Denken, analytisch heißt ja eben, dass die Dinge aufgerollt und unterschieden werden, ist nur möglich, wenn wir klare Begriffe haben, und die Begriffe müssen klar definiert sein. Und wenn man miteinander spricht und einer sagt, also was meinst du? Dann muss man sagen, also wenn ich das Wort brauche, dann meine ich das und das. Aha, dann wird's klar. Dann können Missverständnisse gelöst werden. Und Gott macht uns das in der Schöpfung vor, indem er klar die Begriffe festlegt. Die Finsternis nannte er Laila und das Licht nannte er Yom. Nacht, Tag. Diese Begriffe hat Gott festgelegt. Und so müssen wir eben auch sprechen und ganz klar die Dinge unterscheiden. Also so hat Gott Licht von Finsternis getrennt, begrifflich. Aber der ganze erste Tag wird dann zusammengefasst und es ward Abend und es ward Morgen, erster Tag. Also Abend, das ist der Beginn der dunklen Zeit und Morgen ist der Beginn der hellen Zeit. Und das zusammen gibt den ersten Tag. Ja, im Judentum ist das auch heute noch so. Der Tag beginnt immer am Vorabend. Rund 6 Uhr abends. Da beginnt der Kalendertag und geht dann wieder bis zum nächsten Vorabend. Also Nacht und Tag. Und das gibt einen Kalendertag. Und diese Unterscheidung wird also gemacht durch Licht und durch Finsternis. Aber das Licht, das damals die Erde beschien und eben einen Wochentag festlegte, das war nicht das Sonnenlicht, sondern das war das Licht direkt aus der Gegenwart Gottes. Und es ging dann weiter, beim zweiten Tag ist es auch so, und er endet mit Zusammenfassung, und es ward Abend und es ward Morgen, zweiter Tag. Und schließlich, es ward Abend und es ward Morgen, dritter Tag. Aber dann, beim vierten Tag, kommt eine neue Lichtquelle, die Sonne. Ja, Leandro?
Der Überbruch, Finsternis, Chaos, bezieht sich doch auf diese Zeit, wo der Teufel rebellierte, nicht? So wie wir lesen im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8.
Ja, genau, es stellt sich die Frage, wenn in 1. Mose 1, Vers 2 steht, und die Erde war, oder man kann übersetzen, wurde, Wüstheit und Leere, Tohu wa Wohu, woher kam das? Und du sagst, das muss ja durch den Teufel geschehen sein, und du hast gerade auch die Stelle angegeben in 1. Johannes 3, Vers 8, wo es heißt, der Teufel sündigt von Anfang an. Also steht, dass diese Finsternis tatsächlich in Zusammenhang mit dem Fall dieses Engelfürsten, der sein wollte wie Gott. Und nach Jesaja 14, Vers 12 wurde er dann auf die Erde geschmettert. Und so wurde eben die Erde ein Tohuwabohu und diese Finsternis. Und jetzt verstehen wir noch besser, warum dann das Licht, das eben Gott leuchten lässt, ein Bild ist des Evangeliums. Das eben in die Herzen, die von Satan verdunkelt sind, hineinleuchtet. Wie 2. Korinther 4 sagt. So geht das alles schön auf. Und eben 1. Johannes 3, Vers 8 sagt, der Teufel sündigt von Anfang. Wenn man jetzt das zurückübersetzt auf Hebräisch, von Anfang, dann ist das Mereshit. Ja? Und 1. Mose 1 beginnt mit? Ja, Bereshit. Im Anfang. Das macht klar, im Anfang, im Zusammenhang mit dem ersten Schöpfungstag, fand dieser Fall statt. Und nun, Gott stellt Hiob die Frage. Du weißt es, wo die Wohnung des Lichts ist. Du warst ja damals schon geboren. Das ist natürlich ironisch. Und Gott sagt, die Zahl deiner Tage ist groß. Ja, natürlich war er schon recht alt. Und wir werden noch sehen in Kapitel 42, wir können davon ausgehen, dass er damals 70 Jahre alt war. Aber er war auch ein nachsinnflutlicher Mensch. Nein, er war bei der Schöpfung nicht mit dabei. Darum hat ja Gott auch gesagt in Vers 4, wo warst du, als ich die Erde gründete? Das ist 1. Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Wo warst du? Natürlich war er nicht da. Aber, sagt Gott, sage, welches ist der Weg zur Wohnung des Lichts? Du weißt es ja. Und dann sagt er weiter, dass du die Pfade zu ihrem Haus kenntest. Das Licht hat ein Haus, wo es zu Hause ist. Ja, Daniel 2,22. Bei ihm wohnt das Licht. Das ist das Haus des Lichts. Und nun, der Weg zur Wohnung des Lichts, wo ist der? Nun, das ist die große Frage an dem Vorabend der Kreuzigung. Als die Schatten von Golgatha bereits auf den Herrn Jesus gefallen waren, sagt er, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder, auf dass ich eben euch zu mir nehme. Damit, wo ich bin, auch ihr seid. Und dann stellt ein Jünger die Frage. Was ist der Weg dahin? Und der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Also der Herr Jesus erklärt den Weg zur Wohnung des Lichts. Und dieser Weg ist er selbst. Und da stellt Gott die Frage, welches ist der Weg zur Wohnung des Lichts? Der Pfad zu ihrem Haus. Du weißt es ja. Nein, Hiob war in der gleichen Situation wie wir. Wenn wir sagen müssten, wo müssen wir jetzt hin, damit wir zu dieser Wohnung kommen? Wir können sagen, ja, man muss an Jesus Christus glauben. Seine Schuld ihm bekennen und seine Vergebung in Anspruch nehmen, dann ist er der Weg und er führt uns dahin, zum Haus des Vaters, in die Wohnung des Lichts. Ja, und interessant, Gott stellt dann auch die Frage im Zusammenhang mit dem Licht, der Weg zur Wohnung des Lichts, und bei der Finsternis sagt er nur, wo ist ihre Stätte? Und das ist interessant aus dem Grund, weil Licht ist ja etwas in Bewegung. Darum gibt es die Lichtgeschwindigkeit. Aber es gibt keine Finsternisgeschwindigkeit. Wie schnell ist die Finsternis? Es gibt nur eine Stätte der Finsternis. Die Finsternis ist da, wo nämlich kein Licht ist. Finsternis ist gar nichts, das ist nur Abwesenheit von Licht. Licht ist etwas. Und darum sagt Gott, und die Finsternis, wo ist ihre Stätte? Aber im Zusammenhang mit dem Licht sagt er, dass du zu ihrer Grenze oder zu ihrem Gebiet, Gewul ist die Grenze, das Gebiet, das himmlische Land, ja, hinbringen könntest und dass du die Pfade zu ihrem Haus, das bezieht sich alles auf das Licht, nicht auf die Finsternis, kenntest. Aber wir kommen auf dieses Thema nochmals zurück, weil Gott gerade in Vers 24 nochmals auf das Thema Licht zurückkommt. Wir gehen aber vorher weiter. Frage in Vers 22 und 23.
Bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen und hast du die Vorräte des Hagels gesehen, die ich aufgespart habe für die Zeit der Bedrängnis, für den Tag des Kampfes und der Schlacht?
Ja, also bereits Elihu hat ja über Gottes Handeln gesprochen, Kapitel 36, 37, im Wetter. Im Sturm. Und er hat ausführlich beschrieben, wie Gott eben den Wasserkreislauf in Gang bringt, indem das Wasser verdunstet und es bildet Wolken und die regnen dann wieder ab. Und jetzt kommt Gott auf dieses Thema, das Elihu so schön ausgeführt hatte, wieder zurück. Gottes Rede ist nämlich eine Bestätigung von der Rede Elihus, der eine wichtige Vorbereitung war für die Wiederherstellung von Hiob. Und jetzt spricht Gott im Folgenden ganz viel über Meteorologie. Also über das, was mit dem Wetter im Zusammenhang steht. Und mit dem Klima. Bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen? Und gemeint sind die Wolken. Denn die Wolken fassen Wasser, aber sie sind nicht nur die Quelle für Regen, sondern auch für Schnee. Und wir haben uns ja in den frühen Kapiteln ausführlich beschäftigt mit Wolken und mit den unglaublichen Wassermengen, die in Wolken gefasst sind. Ja? Nur schon in einer Schönwetterwolke, Cumuluswolke, sagen wir von 1 Kilometer Höhe, ist da Wasser in Mengen, die dem Gewicht von 800 Autos am Himmel entsprechen würden. Und schweben da oben. Gott hat diese Quellen, kann man sagen, für Niederschlag da oben. Das sind die Vorräte des Schnees. Aber bis dahin ist Hiob noch nie gekommen. Ja, weil es keine Flugzeuge gab damals. Manche oder die meisten oder alle von uns sind schon durch Wolken geflogen, ja, und zu diesen Vorräten hingekommen. Ja, ich meine, Gott hat auch gefragt, bist du zu den Quellen des Meeres gekommen? Und ab 1979 kam ein erster Mensch dorthin. Die Fragen sind nicht dazu da, dass man alle mit Nein beantworten müsste. Manche Fragen kann man beantworten, aber da muss man sagen, und das zeigt, wie klein wir sind und wie groß Gott ist. Und dann sagt Gott, und hast du die Vorräte des Hagels gesehen? Und das ist ja auch noch ein Niederschlag, der sich wieder unterscheidet vom Regen und vom Schnee. Dann gibt es noch Hagel, dass plötzlich Eiskörner runterfallen. Und wie entstehen denn die? Ganz einfach erklärt.
Es gibt Staubkörner und drumherum sammelt sich Niederschlagwasser und das gefriert beim Runterfallen.
Genau, also bei der Kondensierung des Wassers in den Wolken an solchen Kondensationskernen, eben kleinen Teilchen, entstehen die Wassertropfen, aber typischerweise dann der Hagel im Gewitter. Und zwar sind dann wichtig diese aufwärts treibenden Windböen, die diese Wassertropfen in höhere Regionen hinaufbringen und dann sogar im Tumult, also runter und wieder rauf. Und so können die dann in dieser kalten, höheren Luft gefrieren und können wachsen. Und das Wachstum, ja, wohl uns, wenn wir nur von solchen Hagelkörnern getroffen werden. Was sind die größten Hagelkörner, die man schon gemessen hat? Das schätzungsweise, ja? Wie Tennisbälle, aber es gibt noch mehr.
2-3 Kilo.
Ja, also es gibt unglaubliche. Lange war der Rekord, was man gemessen hat, ein Niederschlag in den USA, in South Dakota, und das war 20 Zentimeter. Und 88 Gramm schwer. Aber das haben Leute dieses Hagelkorn, wenn man noch von Korn reden kann, haben sie ausgemessen, aber möglicherweise war das schon ein bisschen wieder geschmolzen. Also eben sogar noch größer gewesen. Und jetzt aber etwas später, ein paar Jahre später, hat man noch ein größeres gefunden in Argentinien. Das hat also diesen Weltrekord da von South Dakota gebrochen. Aber muss man sich vorstellen, wenn das in einem solchen Tempo runterkommt, also fast 1 Kilo, ja, natürlich ist man tot. Und schon vorher, da braucht's nicht so viel. Und Gott sagt, hast du die Vorräte des Hagels gesehen? Auch wieder da in den Wolken. die ich aufgespart habe für die Zeit der Bedrängnis, für den Tag des Kampfes und der Schlacht. Ja, und wenn wir denken an 2. Mose 9, können wir kurz aufschlagen, da haben wir die Plagen über Ägypten, die zur Befreiung Israels geführt haben. Und da haben wir in Kapitel 9, wie?
17.
Ja, danke. Vers 18.
Siehe, so will ich morgen um diese Zeit einen sehr schweren Hagel regnen lassen, wie es in Ägypten vom Tag seiner Gründung an bis jetzt nicht gewesen ist.
Jawohl. Und dann in Vers 23 noch dazu.
Und Mose streckte seinen Stab aus zum Himmel, und der Herr sandte Donner und Hagel und Feuer fuhr zur Erde. Und der Herr ließ Hagel auf das Land Ägypten regnen, und es kam Hagel und Feuer mitten im Hagel zusammengeballt, sehr schwer, wie im ganzen Land Ägypten nicht gewesen war, seitdem es eine Nation geworden ist. Und der Hagel schlug im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Feld war, vom Menschen bis zum Vieh, und alles Kraut des Feldes schlug der Hagel, und alle Bäume des Feldes zerbrach er. Nur im Land Gosen, wo die Kinder Israel waren, war kein Hagel.
Ja, also, da hat Gott den Hagel benutzt als Gericht. Und interessant, also Donner und Feuer wird erwähnt. Das ist Blitz und Donner, eben im Gewitter, typisch, wo dann eben Hagel so entstehen kann. Und eben Hagel kann ganz leicht sein oder eben extrem, was wir jetzt gerade gesehen haben. Und das war so ein Hagel, wie das Land Ägypten von der Gründung an nie erlebt hatte, wie hier in der 7. Plage von den 10 Plagen über Ägypten. Gott hat den Hagel eingesetzt zum Gericht. Gott ist Retter und Richter. So stellt er sich Hiob gegenüber vor. Und dann gehen wir weiter, Vers 24.
Also in Hiob.
Jetzt wieder Hiob 38, Vers 24. Jawohl.
Welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt, der Ostwind sich über die Erde verbreitet? Wer teilt der Regenflut Kanäle ab und einen Weg dem Donnerstrahl, um regnen zu lassen auf ein Land ohne Menschen, auf die Wüste, in der kein Mensch ist, um zu sättigen die Öde und Verödung und um hervorsprießen zu lassen die Triebe des Grases?
Ja, Gott kommt nochmals zurück auf das Thema Licht. Und ich habe noch nicht beantwortet, warum hat Gott beim ersten Schöpfungstag Licht aus seiner Gegenwart leuchten lassen und nicht von der Sonne? Gott ist allwissend. Und seine Vorkenntnis bedeutet, dass er alles, was kommen wird, weiß, was kommen wird. Wie die Menschen sich selber entscheiden werden, das weiß er im Voraus. Sein Vorherwissen bedeutet nicht, dass er die Menschen einfach festlegt und sie sind zuvor bestimmt, sie können gar nicht anders als das, was sie tun, machen. Nein, Gott hat den Menschen einen Willen und eine Verantwortung gegeben. Und trotzdem, in seiner Allwissenheit, weiß er alles im Voraus. Und so wusste Gott, wenn einmal die Familie Jakobs in Ägypten sein wird, dann werden sie sich dort vermehren und der Kultur und Religion anpassen. In Hesekiel 20 lesen wir, dass die Nachkommen Jakobs in Ägypten den Glauben an die Götter Ägyptens übernommen haben. Und in der Religion der Ägypter spielt eben der Sonnengott die zentrale Rolle. Ra, Atum ist die Sonnenscheibe, Ra einfach die Sonne und so weiter. Die Sonnengötter sind die wichtigsten Götter. Und Gott hatte geplant, dass er Israel dann einmal aus dieser Finsternis des Götzendienstes durch schwere Plagen über Ägypten befreien wird, auf der Grundlage des Blutes des Lammes. Und sie werden den wahren Gott erkennen, den Gott ihrer Väter, Abraham, Isaak und Jakob. Und sie werden erkennen, wie war das in der Schöpfung? Die Sonne, das ist nur eine Lampe. Das ist kein Gott. Und die Sonne braucht es eigentlich gar nicht. Gott hätte nämlich die Welt weiter bestehen lassen können mit diesem Licht aus seiner Gegenwart und hätte gar keine Sonne schaffen müssen, um das Leben zu ermöglichen. Nein, er hat einfach die Sonne als ein Diener eingesetzt. Und darum ganz wichtig, wir haben gelesen heute in 1. Mose 1, das große Licht und das kleine Licht. Und das Wort Licht, große Licht, weiß jemand, was das im Hebräischen ist?
Or.
Nein. Wenn Gott sagt, es werde Licht, sagt er, Yehi Or, Vayhi Or. Aber dort, das große Licht, das ist Maor. Und Maor, immer das M, oder sehr häufig das M am Anfang des Wortes, drückt aus den Ort, wo eine Sache ist. Maor, das ist ein Ort, wo es leuchtet. Das ist eine Lampe. So einfach ist das, ja? Also, die Sonne ist eine Lampe, kann man sagen. Und ist, während, wenn Gott sagt, es werde Licht, dann ist wirklich das Licht als das, was eben sich im Raum bewegt, gemeint. Auch hier die Frage, welches ist der Weg, auf dem das Licht, das ist Or, nicht Maor, nicht die Lampe, sondern das Licht sich verteilt. Und so wurde Israel klar, wir haben eine Lampe als Gott verehrt in Ägypten. Aber der wahre Gott braucht diese Lampe gar nicht. Und das Licht kommt aus seiner Gegenwart. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. So steht es in 1. Johannes 1, Vers 5. So mussten die Israeliten den wahren Gott durch den Schöpfungsbericht kennenlernen. Und Gott hat nicht nur für die Israeliten, aber gerade für das auserwählte Volk die Schöpfung so gemacht, damit diese Botschaft drin ist. Und nun sagt Gott, welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Und wenn wir uns das überlegen, bis ins 17. Jahrhundert hat man in der Wissenschaft gemeint, Licht bewegt sich nicht. Ich war, wenn man eine Fackel entzündet, in einem dunklen Raum, das Licht ist da. Man sieht nicht einen Weg, dass von der Fackel das Licht bis an die Wände geht. Es ist einfach da. Und so meinte man, Licht ist ein Zustand, so wie Finsternis ein Zustand ist. Und Sir Isaac Newton, 1643 bis 1727, hat dann die Teilchentheorie entwickelt. Man muss sich das Licht vorstellen als eine Abfolge von Photonen, die sich im Raum mit höchster Geschwindigkeit ausbreiten. Man hat dann schon sehr früh die Lichtgeschwindigkeit berechnen können, knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde. Siebenmal um die Erde. Und Christian Huygens, 1629 bis 1695, hat dann gesagt, man könnte aber das Licht anstatt in Abfolge von Teilchen beschreiben als eine Welle, die sich eben ganz schnell im Raum ausbreitet. Aber jetzt war wissenschaftlich klar, Licht bewegt sich und das Licht hat einen Weg, auf dem es sich verbreitet. Und das stellt Gott Hiob als Frage. Welches ist der Weg, auf dem sich das Licht verteilt? Und dann, sagt er, und der Ostwind sich verbreitet über die Erde. Der Ostwind ist auch etwas, das sich bewegt im Raum. Aber warum gerade der Ostwind? Wer das schon erlebt hat, den Ostwind im Nahen Osten, der weiß, warum viele Leute stöhnen, wenn sie nur schon das Wort hören. Ja, das ist, die Araber sagen nach Khamsin. Khamsin heißt das Wort für 50, ja? 50. Und zwar ist es typischerweise so ab der Tag-Nacht-Gleiche, 21. März, in den folgenden 50 Tagen tritt dieser Ostwind auf im Nahen Osten. Und zwar entsteht er durch ein Hochdruckgebiet über Mesopotamien, Irak, und ein Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer. Und das bringt eben diesen Wind in Bewegung. Und das ist also, hier auf dem Bild sehen wir einen Wüstensturm über Libyen mit diesem Khamsin. In Israel ist er auch sehr gefürchtet, und Ephraim Kishon ist sehr bekannt, dieser einer der bekanntesten Schriftsteller israelischen, ist 2005 verstorben, übrigens im Appenzell-Innerrhoden. Er hat eine Wohnung in Israel und eine in Appenzell, und er hat ja Bücher in Millionenauflagen geschrieben, und er beschreibt den Khamsin, ich zitiere: "Außerdem gibt es bei uns einen trockenen, brennheißen Wüstenwind, eine Art Super-Scirocco. Wenn der Khamsin bläst, bekommt man keine Luft, kann sich kaum auf den Beinen halten und fühlt das Verdorren der Nervenstränge plastisch." Schön formuliert. Wirklich, also Leute, es gibt Leute, die halten das kaum aus. Die kriegen auch furchtbare Kopfschmerzen, wenn der Khamsin weht. Und es ist auch so, in Israel gehen die Temperaturen dann rauf bis über 40. Da wird also das Maximum erreicht. Also furchtbar und so trocken, dass also Augen, Mund und Schleimhäute werden gereizt. Und die Luftfeuchtigkeit geht bis unter 5%. Also wirklich, dieser Ostwind hat's in sich. Und jetzt versteht man auch, warum Gott diesen Ostwind erwähnt. Und übrigens, auch in den 10 Plagen spielt der Ostwind auch eine Rolle. Ja, hat Gott auch zum Gericht eingesetzt. Und da sagt er also, welches ist der Weg, auf dem sich das Licht verteilt? Der Ostwind sich über die Erde verbreitet. Und dann sind wir wieder beim Regen. Wer teilt der Regenflut Kanäle ab? Also wer bestimmt, dass die Regenflut da, sagen wir, in Nordrhein-Westfalen kommt und nicht in Baden-Württemberg? Ja, wer teilt der Regenflut Kanäle ab und bestimmt, wo die Flut stattfindet des Regens und wo eben nicht oder nicht gleich stark? Und dann heißt es weiter, wer teilt der Regenflut Kanäle ab und einen Weg dem Donnerstrahl? Und das ist ja auch interessant beim Blitz. Da gibt es einen Blitzkanal von maximal 12 mm Durchmesser, und da wird die Luft ionisiert, und dadurch können dann die Elektronen fließen. In Kürze wird die Temperatur auf 30.000 Grad erhoben, und da geht eben der Hauptblitz durch. Und dann gibt es noch 4, 5 Nebenblitze und dann noch kleinere. Und wenn man vom Hauptblitz getroffen wird, das überlebt keiner. Aber da steht etwas von diesem Kanal und einen Weg dem Donnerstrahl. Und das ist in der modernen Wissenschaft wirklich dieses Phänomen von diesem Blitzkanal. Also der Hauptblitz, man nennt ihn eigentlich Superblitz, dann 4, 5 Hauptblitze und dann noch weitere Nebenblitze. So einen Nebenblitz kann man unter Umständen überleben. Man stellt sich, warum hat jemand das überlebt? Das war dann eben so ein Nebenblitz. Und Gott sagt, um regnen zu lassen auf ein Land ohne Menschen, auf die Wüste, in der kein Mensch ist, um zu sättigen die Öde und Verödung und hervorsprießen zu lassen die Triebe des Grases. Erstaunlich. Regen in ein Land ohne Menschen. Wieso macht Gott das? Warum regnet es auf der Erde an Orten, wo gar keine Menschen wohnen? Ja, keine Menschen, aber Tiere schon. Darum heißt es hier, in der kein Mensch ist, um zu sättigen die Öde und Verödung. Und hier zeigt Gott, wie er eben bekümmert ist, auch um die kleinsten Tiere. In den Evangelien sagt der Herr Jesus, dass die Vögel, dass die nicht arbeiten, nicht säen, nicht ernten, in die Säune sammeln und trotzdem ernährt der himmlische Vater sie. Und der Jesus sagt den Jüngern, ihr seid viel wertvoller als Spatzen. Aber kein Spatz fällt zur Erde ohne den Willen des Vaters. Also der Herr ist bekümmert um die ganze Schöpfung. Und das ist alles eine Antwort auf den Ausbruch von Hiob in Kapitel 3, wo er meinte, Gott hat einen Fehler gemacht, als er ihn auf die Welt kommen ließ. Und jetzt stellt sich Gott vor, als der, der alles in der Hand hat, in völliger Gerechtigkeit als Richter und in völliger Liebe als der, der den Menschen eben das Sonnenlicht gibt, den Regen, um sich zu ernähren, alles gibt, was wir brauchen. Und so zeigt uns also dieses Kapitel, wie Gott ist. Und nächstes Mal fahren wir dann weiter mit der Frage in Vers 28, hat der Regen einen Vater? Und da geht es um den Tau, nochmals um den Hagel, das Eis und den Reif. Und wie Gott eben in diesen Phänomenen handelt, zum Wohl der Menschen. Und damit wollte er sagen, er meint es gut mit Hiob, auch wenn er durch schwere Wege hindurchgehen musste. Ja, wollen wir hier schließen.